allen einen schönen guten Morgen. Ich habe euch heute keinen Schauspieler mitgebracht. Ganz ruhig, es geht trotzdem um Film. Ihr müsst trotzdem raten, das ist schon okay. Ich suche heute eine Figur, die wir eigentlich bei den Walt Disney Filmen finden. Eine Figur, die kein Mensch ist, aber auch kein Tier. Eine Figur, die eigentlich künstlich hergestellt wurde durch einen Menschen und dann lebendig wird. Hat jemand schon eine Ahnung, wer das sein könnte? Was? Nein. Moment, ich habe irgendwas gehört. Irgendwas vielleicht. Pinocchio, sehr gut. Pinocchio haben wir heute. Um was geht es bei Pinocchio? Man kennt ihn eigentlich nur oder hauptsächlich wegen der Nase, die immer länger wird, wenn er lügt. Aber darum geht es gar nicht so sehr. Dieser Pinocchio, der wird von dem Tischler Geppetto erschaffen, kann man sagen, aber eigentlich nur als Holzpuppe. Aber wie durch ein Wunder wird die dann belebt und ist lebendig. Und Geppetto ist selbst alleinstehend, hat keine Kinder. Und er fängt an, diese Puppe zu lieben wie seinen eigenen Sohn. Also er ist überglücklich, dass er diese Puppe hat und liebt sie wie seinen eigenen Sohn. Aber er weiß auch, als angehender Vater oder als neuer Vater, muss er jetzt auch seinem Pflichtbewusstsein nachkommen und schickt diesen Pinocchio zur Schule. Er soll zur Schule gehen, damit er wie die anderen Kinder werden kann. Und was macht Pinocchio? Auf dem Weg dorthin wird er eingeladen, kann irgendwelche anderen Sachen tun, bekommt Ansehen, kann da sich gut fühlen, kann tolle Abenteuer erleben und er entschließt sich eben nicht zur Schule zu gehen, sondern lieber dem nachzugehen, wo er von denkt, dass es das Richtige ist. Und dann gelangt er da irgendwo in solche Abenteuer verstrickt, kommt eigentlich gar nicht nach Hause und der Vater fängt voller Sorge an, nach seinem Sohn zu suchen. Und jetzt die Frage an euch, wisst ihr, wo die beiden sich wiederfinden? Weil wenn ihr das wisst, dann wisst ihr auch sofort, um welche Geschichte es heute gehen wird. Wisst ihr, wo die beiden sich wiederfinden? In dem Bauch von einem Walfisch. Da finden die beiden sich wieder. Also um wen wird es wohl heute gehen? Es geht um Jona. Jona, der widerspenstig war, aber von Gott trotzdem gebraucht wurde. Ich möchte mit euch heute nur die ersten drei Kapitel betrachten, der Zeit wegen. Und ich möchte mit euch anschauen, was können wir eigentlich von den Fehlern lernen, die Jona begeht, aber was können wir auch vor allem von Gott lernen? Wie können wir sehen in der Geschichte, wie Gott wirkt und handelt? Ich möchte mit euch Jona 1, Kapitel 1, Vers 1, da wollen wir anfangen. Und da lesen wir, und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais, folgendermaßen. Mache dich auf und geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffo hinab, fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihm nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Hier möchte ich einen kurzen Einschub machen, gerade so ein paar Hintergrundinformationen. Zunächst lesen wir hier von der Stadt Ninive. Was war das? Wo war das? Was hat es damit auf sich? Ninive war damals höchstwahrscheinlich die Hauptstadt der Assyrer. Die Assyrer hatten damals fast komplett den Nahen Osten überrannt, waren also eigentlich die Weltmacht damals. Und die Sache war, dass die Assyrer ziemlich verhasst waren bei den Israeliten. Warum? Man hat Überlieferungen oder man hat Schriften gefunden, wo deutlich wurde, dass Assyrer es geliebt haben, ihre Opfer zu quälen. Ja, die haben die größte Freude daran gehabt, die Opfer zu quälen. Man weiß davon, dass sie die Menschen lebendig gehäutet haben und sonstige Dinge mit denen angestellt haben. Und da merkt man, die Israeliten hatten schon eigentlich echt einen guten Grund, diese Assyrer zu hassen. Und dann können wir eigentlich auch Jona verstehen, wenn er sagt, zu denen will ich nicht hingehen. Da habe ich mal richtig keine Lust darauf. Und was macht Jona? Er sagt sich, ich will nach Tarsis. Was hat es mit Tarsis auf sich? Tarsis, wäre das heute irgendwo in Spanien. Tarsis war damals eigentlich der weit entlegenste Ort, den man hätte mit dem Schiff bereisen können. Also von Israel aus gesehen war das eigentlich so die Stadt, die am weitesten entfernt war, wo man weiß, das war noch eine halbwegs normale Zivilisation. Das heißt, Jona sagt sich eigentlich, ich will bis ans Ende der Welt, um es mal so auszudrücken. Aber das Interessante ist, wenn man jetzt eigentlich auch weiß, dass das sehr weit weg ist, dann glaube ich, dass diese Schifffahrt auch nicht sehr billig war. Und ich glaube, Jona ist auch nicht mit der Absicht hingegangen, zu sagen, ja, ich mache jetzt mal 4 Wochen Urlaub dort und komme in 4 Wochen wieder, nur mal zu gucken, vielleicht hat Gott dann keine Lust mehr auf den Auftrag. Nein, ich glaube, Jona gibt eigentlich seine ganze Existenz auf. Er gibt alles auf, will so weit wie möglich weg und sich eine ganz neue Existenz eigentlich aufbauen, weil er sich sagt, ich will nicht zu diesen Menschen hingehen. Und wir lesen aber weiter. Aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, sodass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien jeder zu seinem Gott und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Da trat der Schiffskapitän zu ihm und sprach, was ist mit dir, dass du so schläfst? Steh auf, rufe deinen Gott an, vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht untergehen. Und sie sprachen, einer zum anderen, kommt, wir wollen Lose werfen, damit wir erfahren, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Und sie warfen Lose und das Los fiel auf Jona. Da sprachen sie zu ihm, sage uns doch, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Er aber sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da gerieten die Männer in große Furcht und sprachen, was hast du da getan? Denn die Männer wussten, dass er vor dem Angesicht des Herrn floh, denn er hatte es ihnen erzählt. Und sie fragten ihn, was sollen wir mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer tobte immer schlimmer. Und er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Da ruderten die Leute mit aller Kraft, um das Ufer wieder zu erreichen, aber sie konnten es nicht. Denn das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Da schrien sie zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns doch nicht um der Seele des Mannes willen untergehen, rechne uns aber auch nicht unschuldiges Blut an, denn du, Herr, hast getan, was dir wohlgefiel. Darauf nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer, und das Meer hörte auf mit seinem Wüten. Da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Ich weiß, die Geschichte ist den meisten von euch bekannt. Man kennt sie ja sehr gut aus den Kinderstunden, eine Geschichte, die oft erzählt wird. Aber was ich so bezeichnend finde eigentlich an dieser Geschichte, ist, wir haben hier Jona, der sagt, nein, ich will nicht. Ein Menschen, der völlig ungehorsam gegen Gottes Plan handelt und versucht, vor ihm zu fliehen. Und trotzdem geht Gott diesem ungehorsamen Jona nach. Und das ist das Erste, was ich euch heute mitgeben möchte, dass Gott dem Ungehorsamen nachgeht. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ziemlich froh darüber, dass Gott das tut, weil Ungehorsam ist, glaube ich, jeder von uns. Und zu wissen, dass Gott uns trotzdem nachgeht, auch wenn wir nicht dem gehorchen, was er uns aufträgt, muss ich sagen, wir haben es hier wirklich mit einem großen, gnädigen Gott zu tun. Aber, und das ist ein ziemlich dickes, fettes Aber, einfacher Gehorsam hätte ihm sehr vieles erspart. Sehr vieles. Wenn ihr die Geschichte kennt, dann wisst ihr, dass das Ganze eigentlich nochmal passiert, Also das eigentlich, es läuft auf genau dasselbe hinaus, worauf es hätte auch von Anfang aus hinauslaufen können. Das heißt, wenn Jona einfach nur gehorsam gewesen wäre, dann hätte er sich diese lebensbedrohliche Situation absolut sparen können. Die Bibel warnt eigentlich sehr häufig davor, vor dem Ungehorsam. Ein Beispiel, Psalm 95, Vers 7 bis 8. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie bei der Herausforderung am Tag der Versuchung in der Wüste. Also hier spricht der Psalmist diese Situation an, wo das Volk sich entschließt, ungehorsam zu sein, Gott gegenüber, nicht das zu tun, was Gott verlangt. Ja, und die Bibel gibt uns eigentlich sehr viele Beispiele, wo sie uns warnt davor, dass wir nicht ungehorsam sein sollen. Wir denken an Adam und Eva, wir können an Abraham denken, wir können an Saul denken, wir können hier an Jona denken. Wir haben eigentlich ziemlich viele Beispiele, wo die Bibel uns sehr deutlich warnt, Leute, verstockt eure Herzen nicht. Denn wenn ihr einfach nur gehorsam wärt, dann würdet ihr euch sehr vieles ersparen können. Ich möchte euch einen kleinen Vergleich weitergeben, den ich selber so erfahren durfte am eigenen Leib. Ich war vielleicht 5 Jahre alt oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls gerade so groß, dass man so anfängt, in dem Alter über die Tische so lang zu können. Also gerade so diese Körpergröße hatte ich da. Und eines Tages bin ich in der Küche und gucke meiner Mutter beim Kochen zu und meine Mutter sagt, du darfst nicht auf die Herdplatte lang, das ist heiß und das tut weh, wenn man da drauf langt. Ich so, ja, alles klar, mache ich. Und dann war sie fertig mit Kochen, hat die Herdplatte ausgeschalten und dann stand ich da und dachte, ja, Moment mal, ist das Ding jetzt sofort kalt oder ist das noch heiß? Und dann habe ich gedacht, ich probiere das einfach mal und habe da drauf gelangt. Ihr könnt euch vorstellen, das Geschrei war groß danach, hat ziemlich wehgetan natürlich. Das Eigentliche, was wirklich so schlimm war, war eigentlich, es hat an die 2 Wochen gedauert, bis diese Verbrennung wirklich abgeheilt ist. Und das Schlimme war, also am Anfang hat das geschmerzt und wehgetan, aber dann, wenn es anfängt zu verheilen, dann juckt das wie bekloppt. Das glaubt ihr nicht. Ich bin wahnsinnig geworden innerhalb dieser 2 Wochen. Es war wirklich zum Verrücktwerden. Und was glaubt ihr, was habe ich mir die ganze Zeit gesagt? Jedes Mal, wenn es angefangen hat, so heftig zu jucken, was habe ich mir gesagt? Hätte ich doch bloß auf meine Mutter gehört. Ich finde das sehr bezeichnend. Meine Mutter ist mir natürlich auch nachgegangen, hat mir geholfen, dass das verheilt und getröstet und was auch alles. Natürlich ist meine Mutter mir nachgegangen. So wie es auch Gott hier bei Jona tut. Aber was hätte ich mir nicht erspart, wenn ich einfach nur gehorsam gewesen wäre? Frage an uns, wieso machen wir uns das Leben eigentlich nicht einfacher und sind einfach mal dem gehorsam gegenüber, was Gott uns sagt, was Gott uns weitergibt in seinem Wort? Leute, ich bin völlig überzeugt davon, dass wir uns so viel ersparen können, wenn wir einfach nur gehorsam dem gegenüber sind, was Gott uns sagt. Ich möchte mit euch einen zweiten Punkt betrachten. Wir lesen weiter, Kapitel 2, Abvers 1. Und der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Und Jona war im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte lang. Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach, aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn, und er erhörte mich, aus dem Schoß des Totenreichs schrie ich, und du hörtest meine Stimme. Denn du hattest mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, dass mich die Strömung umspülte, alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, und ich sprach, ich bin von deinen Augen verstoßen, dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Die Wasser umringten mich, bis an die Seele, die Tiefen umgaben mich, Meergras umschlang mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter. Die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt. Als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn. Mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit lauter Stimme Lob opfern. Was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Die Rettung kommt von dem Herrn. Und der Herr gebot dem Fisch und spie Jona an das Land. Was ich so bezeichnend finde hier ist, also zunächst müssen wir erstmal festhalten, Jona befindet sich hier wirklich in einer lebensbedrohlichen Situation. Ich muss auch selber mal hier so sagen, also ich bin ja ein Typ, der nicht wirklich viele Ängste hat eigentlich. Also ich habe jetzt keine Platzangst oder Höhenangst, so Sachen habe ich nicht. Aber wenn es eine Sache gibt, vor der ich mich fürchte, ich sage euch, wenn ich im Meer schwimme und mir die Vorstellung da kommt, da wird mich ein Fisch verschlucken, das ist für mich das Allerschlimmste. Ich sage es euch, ich hätte da so Angst davor, wenn ich... Manchmal sehe ich Videos im Internet, wo so Wale Fische fressen, ne, und von unten halt Hubs machen und ein Taucher direkt nebendran ist, das kann ich nicht verarbeiten, das ist so schlimm für mich. Und Jona muss genau das durchmachen, ja, ich wäre gestorben vor Angst, muss ich sagen. Und was ich aber so interessant finde, dass Jona doch diese Sätze, die ich gerade vorgelesen habe, so beten kann, dass er merkt, mein Gott, der kann mich aus dieser lebensbedrohlichen Situation herausholen. Und ich finde, das ist das Zweite, was wir aus diesem Text lernen können. Gott kann aus der tiefsten Dunkelheit erretten. Es mag noch so dunkel sein, es mag noch so lebensbedrohlich sein, Gott kann dir aus dieser tiefen Dunkelheit heraushelfen. Vers 7 vielleicht nochmal, zu den Gründen der Berge sank ich hinunter, die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt, hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt. Da merkt man einfach, wie Jona diesen Lebensmut hat und weiß, Gott kann mich da rausretten, der kann mich da rausbringen. Auch sehr schön, wie man einfach merkt, wie das eine Anspielung auch auf Jesus ist, wo hier das Grab einfach erwähnt wird, da merkt man einfach, da ist einfach so eine prophetische Linie hin auf Jesus. Aber was muss Jona tun, damit er zu dieser Erkenntnis gelangt? Damit er das merkt? Vers 10, ich aber will mit lauter Stimme Lob opfern, was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Ich glaube, Jona merkt hier, ich habe hier eigentlich eine Bringschuld. Ich muss hier etwas bezahlen, etwas, dem ich nicht nachgekommen bin. Ich glaube, was Jona hier tut, das ist Buße. Das ist Umkehr. Er merkt, er muss Buße tun gegenüber dem Ungehorsam, den er Gott entgegengebracht hat. Gott kann aus der tiefsten Dunkelheit erretten. Aber manchmal ist Reue und Umkehr nötig. Wichtig, nicht immer. Es gibt manchmal Situationen, wo man sagen muss, da ist nicht Schuld oder Sünde die Ursache für das Leid oder für diese Situation. Aber es gibt halt auch die Situation, wie sie bei Jona sind, dass einfach Reue und Umkehr nötig sind. Dass man sagt, okay, ich bin den falschen Weg gegangen. Und dann merkt man erst, wie Gott einen heraushilft aus dieser Dunkelheit. Ich habe eine Geschichte gefunden, soll das so ein bisschen verdeutlichen in dem Bild. Es gibt leider keinen Namen zu der Geschichte, deswegen kann ich da auch nicht wirklich ein passendes Bild zu finden. Ich weiß deswegen auch nicht, inwiefern die Geschichte erfunden ist oder wie stimmig sie ist, aber für mich klingt sie relativ plausibel. Es ging um einen Unternehmer, war gläubiger Christ, engagiert in der Gemeinde, eigentlich auch ein Vorbild gewesen. Und er hat eines Tages ein Angebot bekommen von einem Partner, der nicht gläubig war. Und sie hatten das Angebot, hey, sollen wir zusammenarbeiten, zusammen ein Unternehmen gründen, zusammen Erfolg haben. Und der Unternehmer hat sich gedacht, ja, er sieht nur die positiven Seiten, es scheint ein sicheres Geschäft zu sein, einfach verdientes Geld, das ist nie verkehrt, ne? Und er entschließt sich, ja, okay, wir machen das, sie gründen zusammen ein Unternehmen. Und in der Gemeinde wird ihm aber aufgezeigt, hey, Gottes Wort macht eigentlich deutlich, dass wir mit den Ungläubigen nicht an einem Strang ziehen sollen. Wir sollen nicht zusammen solche wichtigen Lebensentscheidungen uns zusammen abhängig machen von Ungläubigen. Wir sollen da nicht zusammenarbeiten in solchen wichtigen Dingen, weil sie ganz andere Ziele haben, wie ein Christ haben sollte. Ja, weil sie mit ihren Zielen dich wegführen davon. Und der Unternehmer wusste das und hat sich gesagt, nein, ich mache das trotzdem. Er ist da einen Kompromiss eingegangen, er hat das so hingenommen. Und 5 Jahre später musste er Insolvenz anmelden, war finanziell total bankrott, hat alles verloren und war am Boden. Ganz weit unten, komplett zerstört, alles dahin, was er gemacht hat. Und er merkt, ich habe hier einen Fehler begangen, ich war ungehorsam. Und er betet, tut Reue und bittet Gott um Vergebung und erst dann merkt er, wie es wieder bergauf geht. Ich weiß leider nicht, wie das weiterging. Ich weiß nicht, wo der heute steht, wie es ihm jetzt finanziell geht oder allgemein im Leben, weil die Geschichte da leider oder der Bericht leider zu Ende war. Aber ich finde, das macht es so deutlich. Gott kann aus diesen Schwierigkeiten heraushelfen. Gott kann aus dieser Dunkelheit erretten. Aber manchmal ist erst Reue und Umkehr nötig, damit wir das wirklich erleben dürfen. Ich möchte mit euch noch einen dritten und letzten Punkt betrachten. Wir lesen ab Kapitel 3 die Verse. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona folgendermaßen. Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive nach dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine sehr große Stadt vor Gott, 3 Tagesreisen groß. Und Jona fing an, eine Tagesreise weit in die Stadt hineinzugehen und rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Und die Leute von Ninive glaubten Gott und sie riefen ein Fasten aus, legten Sacktuch an vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Und das Wort gelangte bis zum König von Ninive und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und sagen in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen, sie sollen weder weiden noch Wasser trinken, sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden, es sich gereuen zu lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, sodass wir nicht untergehen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Wenn wir uns jetzt nochmal Jona angucken, finde ich, Jona wird eigentlich in die genau selbe Situation wieder hineingestellt wie am Anfang. Und ich glaube, Jona hat nicht wirklich mehr Sympathien für die Assyrer gehabt als vorher. Glaube ich nicht. Ich meine, er hat jetzt erlebt, okay, ich habe jetzt einen echt guten Grund, diesen Auftrag wirklich nachzugehen, aber ich glaube, das, was die Assyrer so getrieben haben, das konnte er nach wie vor nicht gutheißen. Und eigentlich glaube ich, Jona wollte nach wie vor am liebsten nicht dorthin gehen. Und ich finde, was wir hieraus lernen können, ist, ich glaube, Gott stellt uns so manches Mal ganz bewusst in ungewollte Situationen. Ich glaube, dass Gott uns ganz bewusst in Situationen reinstellt, wo wir nicht sein wollen. Frage, warum? Warum macht er das? Ja, also Gott hat wahrscheinlich mehrere Gründe, warum er das macht. Einen, den wir hier am Text auf jeden Fall sehen, ist, wie wir es gelesen haben in Vers 10, und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte. Und er tat es nicht. Was wir hier lesen ist, Gott macht das mit Jona, weil dadurch Menschen zur Buße kommen. Menschen umkehren von ihren bösen Wegen. Ja, Menschen werden zur Buße bewegt. Eine Frage, kennst du das vielleicht? Hat das vielleicht jemand von euch erlebt? Er muss ins Krankenhaus, ein Ort, wo man ganz sicher eigentlich nicht hin will. Krankheit oder Verletzung oder was auch immer. Und man fragt sich, warum muss ich hier sein? Ich will hier nicht sein. Und wie du dann erlebst, wie dein Zimmernachbar auch irgendwelche Leiden hat und du mit ihm ins Gespräch kommst und ein Zeugnis von Gott weitergeben kannst. Kennst du das? Ich höre das relativ häufig. Also meine Mutter hat es erlebt, auch viele andere aus unserer Gemeinde, wo wir in Situationen reingestellt werden, die wir nicht wollen. Und Gott uns trotzdem dazu benutzt, dass wir ein Zeugnis sein können vor anderen Menschen. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht, das habe ich euch eigentlich schon mal gebracht. Ich habe euch nur die Hälfte der Geschichte erzählt. Die habe ich bei meiner letzten Predigt gebracht. Und ich entschuldige mich wieder, dass ich euch diese schrecklichen Gestalten wieder zeigen muss. Ihr erinnert euch jetzt vielleicht, ich muss ganz kurz zusammenfassen, um was es letztes Mal ging. Das hier ist die Band Korn. Korn macht Metal-Musik, ziemlich dunkle, negative, also äußerst negative Musik. Musik, wo man sagen muss, das ist psychisch krank, also das ist nicht mehr normal, das ist nicht gesund. Und diese Band ist so erfolgreich geworden, weil sie einfach einen Nerv getroffen hat in einer Generation, einfach aus dem Grund, weil sie mit ihrer Musik diesen Menschen so aus der Seele gesprochen haben, was einfach zeigt, wie krank eigentlich oder wie verletzt diese Welt dann eigentlich auch ist. Und diese Band hatte alles. Sie hatte den größten Erfolg, die war die beliebteste Metalband, die waren so stinkreich, die haben jede Nacht Partys feiern können, Drogen genommen, haben Orgien gefeiert. Also es war der reinste Sündenpool, kann man eigentlich sagen. Sodom und Gomorra, was diese Band eigentlich so für sich erlebt hat. Ich hatte euch letztes Mal gefragt, wer von euch meint, wer ist so die dunkelste Person auf diesem Bild? Die meisten sind dann auf die Mitte, haben die Mitte da angesprochen und ja, das fand ich dann auch so. Und dieser Mann ist zum Glauben gekommen, Brian Welch. Dieser Mann ist zum Glauben gekommen, ist aus der Band ausgestiegen, ist frei von den Drogen geworden, also Jesus hat ihn frei von den Drogen gemacht, ist selber nach Israel geflogen, an den Jordan und hat sich dort taufen lassen. Soweit wisst ihr ja die Geschichte von letztem Mal. Das war eigentlich nur die Hälfte von dem. So, dieser Brian Welch hat dann ein Leben, wo man denkt, ja, das ist gottgefällig. So, das ist, er hat Bücher geschrieben, wo er Zeugnisse gibt von Jesus. Er hat eigentlich auch mittlerweile viele Menschen zum Glauben geführt, einfach durch dieses Zeugnis, was er durch sein Leben eigentlich weitergegeben hat oder vorgelebt hat. Und sind viele Menschen zum Glauben gekommen. Er hat selber Musik gemacht, christliche Lieder geschrieben und man würde sagen, ja, das ist eine richtig, richtig gesunde Laufbahn jetzt gewesen. Ne? Also so ideal, ne? Zum Glauben gekommen und perfektes Leben danach. Was ich lange nicht wusste, der ist 2015 wieder in diese Band eingestiegen. Und genau die Reaktion hatte ich auch. Ich habe gedacht, das ist doch nicht dein Ernst. Der hat alles hingeschmissen, der hat seinen ganzen Glauben hingeschmissen. Genau das habe ich auch gedacht. Und als ich dann ein bisschen nachgeforscht habe und geguckt habe, was da eigentlich passiert ist, habe ich gedacht, ich glaube es nicht, was hier passiert, habe ich gedacht. Nochmal zu den Fünfen zurück. Gerhard, als ich letztes Mal die Frage gestellt hatte, wen findet ihr so am dunkelsten an Person, hattest du, glaube ich, auf jemand anders hingewiesen. Wen hattest du da angesprochen? Den ganz links, ne? Ja, sieht ja auch richtig einladend aus, der Typ, ne? Ja, was soll ich sagen, der ist auch zum Glauben gekommen. Und das wusste der Brian wusste das nicht, der ist auch zum Glauben gekommen, als er in dieser Band war. War eigentlich seit seinem 10. Lebensjahr war er alkoholabhängig. Hat unglaublich viele Frauen gehabt. Er hat selber gesagt, er hätte es geliebt, Frauen zu verletzen. Das hat ihm irgendwas gegeben. Keine Ahnung. Und dann ist er zum Glauben gekommen und ist frei vom Alkohol geworden. Hat all diesen Menschen, die er verletzt hat, den hat er vergeben. Hat selber Kinder und ist ein glücklicher Vater jetzt mittlerweile. Und Brian Welch wusste das nicht. Und Gott hat Brian Welch eines Tages den Eindruck gegeben, hey, du musst zurück in diese Band. Und er selber hat sich gesagt, nee, das glaube ich nicht, dass das von Gott ist. Das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass ich wieder zurück in diesen Sündenpfuhl soll, den ich vorher miterlebt habe und ich weiß, was da für dreckige Sachen passiert sind. Es kann nicht sein, dass ich da wieder zurück muss. Ungewollte Situation. Der wollte da nicht zurück. Er hat selber gesagt, er war stolz darauf, wie er es geschafft hat, davon frei zu werden und wie er es geschafft hat, so ein gutes christliches Leben zu führen. Er wollte nicht zurück. Und eines Tages hat seine Tochter ihn mit auf eines von dieser Konzerte geschleppt. Seine Tochter, also das muss man sich, auf diese Konzerte geschleppt. Und dann wurde er eingeladen von Jungs, hey, willst du nicht ein Lied mit uns spielen? Und er hat gesagt, gut, okay, ein Lied kann ich mit euch spielen auf der Bühne. Und dann haben die das gespielt und dann hat er erst erfahren, dass sein Kollege auch gläubig geworden ist. Und dann hat er gemerkt, okay, ich muss in diese Band zurück. Ist in diese Band zurückgegangen und was jetzt passiert, ist unglaublich. Mit seinem Kollegen, der auch gläubig geworden ist in der Band, hat er noch jemand anders eingeladen, einen Evangelisten, der auch einen ähnlichen Lebenslauf wie die beiden hatte, auch so aussieht, also auch katastrophal aussieht. Und was die jetzt machen ist, sie gehen vor jedem Auftritt unter die Fans und verkünden das Evangelium. Vor jedem ihrer Auftritte. Und wisst ihr noch, was sein Leitsatz war? Was sein Vers war? Sein Vers war, als Jesus sagt, ich bin nicht gekommen für die Gesunden, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken brauchen ihren Arzt. Und mit diesem Satz geht er raus vor die Auftritte, vor die Menschen, weil er genau weiß, die Menschen, die diese Musik hören, die hierher kommen, die sind alle so verletzt, alle so krank innerlich. Die suchen Heilung. Und die Menschen kommen und es sind massig Gruppenbekehrungen, die da erleben. Die stellen sich zusammen, die rufen auf, Leute, wir wollen hier für euch beten, wir wollen hier euch zum Glauben führen an Jesus Christus. Und die Leute bekehren sich in Scharen, das ist unglaublich. Also ich konnte es nicht fassen, was da passiert. Und die Menschen kommen zum Glauben, obwohl dieser Brian Welch eigentlich nicht dahin zurück wollte. Gott stellt uns bewusst in ungewollte Situationen, damit Menschen zur Buße bewegt werden. Ich will zum Abschluss nochmal die drei Punkte wiederholen. Wir haben als erstes festgehalten, Gott geht dem Ungehorsam nach, aber es wäre viel einfacher. Man würde sich so viel ersparen, wenn man einfach nur gehorsam wäre. Ja, denkt an die Herdplatte, macht nicht den Fehler wie ich. Verbrennt euch nicht unnötig die Finger, sondern richtet euch nach dem, was Gott euch in seinem Wort weitergibt. Als zweites haben wir festgehalten, Gott kann aus der tiefsten Dunkelheit erretten, aber manchmal ist erst Reue und Umkehr dazu nötig. Nicht immer, ganz deutlich gesagt, aber manchmal ist wirklich Reue und Umkehr nötig. Und als drittes haben wir festgehalten, Gott stellt manchmal ganz bewusst in ungewollte Situationen, damit Menschen zur Buße bewegt werden. Amen.